So mancher ist vielleicht mit dem Vorsatz ins neue Jahr gestartet, mehr Sport zu machen. Wir versuchen es heute mal, zumindest in unserer Sendung. Seit dem 1. Januar gibt es ja beim Deutschen Fußballbund, dem DFB, einen offiziellen LGBT-Ansprechpartner. Er heißt Christian Rudolf und ist gleichzeitig auch Bundesvorstand des LSVD und gleich mit uns telefonisch verbunden. Und damit herzlich willkommen zu Schwule Bälle, das Magazin live bei Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Ich bin der Hartmut und mit mir im Studio ist der Alex. Guten Abend, Alex.
Ja, hallo Hartmut, hallo ihr Zuhörenden da draußen. Los geht's aber gleich mit Fußball und dem LGBT-Beauftragten des DFB, Christian Rudolf.
Ein Tabu ist bis heute weitgehend das Thema Fußball und Homosexualität. Vor allem, wenn es um den Profifußball geht und vor allem bei den Männern. Zwar outete sich 2014 der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, aber eben erst nach seiner aktiven Karriere. Und ein Jahr zuvor behauptete im Dschungelcamp eine Kandidatin, dass ihr von einer Agentur angeboten worden sei, für einen Bundesligaspieler die Spielerfrau zu mimen. In der Talkrunde bei Markus Lanz, darauf angesprochen, bestätigte Sportreporterlegende Rolf Töpperwien derartige Fälle, indem er sagte: Ich kenne Nationalspieler, die mit Frauen zusammengebracht wurden, bis hin zur Ehe, obwohl sie schwul sind. Und auf Nachfrage von Lanz sagte er weiter: Ich weiß es nicht von Dritten, ich kenne diese Menschen persönlich, sie haben es mir gesagt. Diese Aussagen gingen damals durch die Medien. Umso erfreulicher ist nun, dass es seit dem 1. Januar diesen Jahres ein Pilotprojekt des Lesben- und Schwulenverbandes in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußballbund gibt, eine Kompetenz- und Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball. Und ich freue mich nun, Christian Rudolf am Telefon begrüßen zu dürfen. Er ist LSVD-Bundesvorstand und nun auch Ansprechpartner in Sachen LGBT beim DFB. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Christian Rudolf.
Ja, hallo, ich freue mich, dabei sein zu können.
Wir freuen uns auch, Christian. Ja, und bevor wir über deine neue Stelle sprechen, magst du unseren Hörerinnen und Hörern erstmal dich und deine Arbeit kurz vorstellen?
Ich bin Christian Rudolf, 37 Jahre alt, Berliner, und ich bin seit ungefähr, schon über 10 Jahre jetzt im Themenfeld Antidiskriminierung im Fußball aktiv und war da in den letzten Jahren auch schon beim Lesben- und Schwulenverband in Berlin-Brandenburg tätig und habe da eine Kooperation zum Berliner Fußballverband aufgebaut und war auch in der Faninitiative oder bin auch Teil der Faninitiative Fußballfans gegen Homophobie. Und so kam das jetzt quasi auch mit der Stelle, dass ich da jetzt der Ansprechpartner geworden bin.
Und du bist ja nun also LGBT-Beauftragter beim DFB. Bist du dann auch ein richtiger Fußballfan?
Genau, ich bin richtig Fußballfan. Da komme ich her. Das ist meine Leidenschaft. Ich bin Fan von dem Verein Tennis Borussia Berlin, wo auch die Initiative Fußballfans gegen Homophobie entstanden ist. Und daraus hat sich ganz viel entwickelt. Daraus haben sich auch für mich diese ganzen Fragestellungen halt entwickelt zum Thema Homosexualität im Fußball.
Ich habe ja anfangs schon ein paar Beispiele genannt zu Fußball und Homosexualität. Warum tut sich der Fußball und besonders der Profifußball so schwer mit diesem Thema?
Ja, das ist natürlich sehr vielfältig. Wir müssen erstmal festhalten, dass lange Zeit das quasi ein Tabu war, im Fußball grundsätzlich nicht angesprochen wurde, obwohl der ja schon stattgefunden hat. Schwul-lesbisches Leben im Fußball. Wir erinnern uns an den FC Januars Vorspiel, Seitenwechsel. Da gibt es ja einige Vereine, die man dort nennen könnte. Und auch auf Amateurebene sind uns da schon viele begegnet. Aber es wurde halt nie darüber gesprochen. Und gerade im Profibereich ist es ja sehr komplex. Und dann müssen wir auch sagen, hat der Fußball natürlich auch sehr unterschiedliche Ebenen, sehr männlich geprägt. Wir haben die Verbände, wir haben die Vereine, wir haben Fans. Und ich glaube, das ist auch Teil, was es halt so schwierig macht, wenn wir eben nicht darüber sprechen können und vor allen Dingen schwul-lesbisches Leben auch weitestgehend nicht sichtbar ist. Das hat sich erst verändert durch Fanaktivitäten. Schon in den 2000er gab es Initiativen, die darauf aufmerksam gemacht haben. Damals waren es erstmal so Initiativen wie das Bündnis aktive Fußballfans, später die schwul-lesbischen Fanclubs QFF, die quasi für Sichtbarkeit in den Kurven gesorgt haben. Und so jetzt Schritt für Schritt durch die Arbeit aus der Community in den Fußball hinein merkt der Fußball, dass es auch ein Thema ist für den Fußball und dass der Fußball auch nicht an dem Thema vorbei kann und es durchaus ein wichtiges Thema ist.
Ja, du hast eben ja schon gesagt, wir haben eben auch von Männern gesprochen. Man muss ja eigentlich ein bisschen auch teilen, ne? Denn bei den Frauen gibt es ja selbst in der Nationalmannschaft Spielerinnen, die offen lesbisch sind. Ich habe mal gelesen, dass bei der Fußball-WM in Kanada 2015 mindestens 18 offen lesbische Nationalspielerinnen und Trainerinnen aus 8 Ländern beteiligt waren. Zum Beispiel waren es sogar Teamkapitäninnen. Hier scheint das Problem nicht so groß zu sein. Weshalb ist das so?
Also ich will erst mal auch da festhalten, es ist auch durchaus bei den Frauen durchaus ein Problem, gerade wenn man international guckt und es gibt auch Anfeindungen eben an lesbische Frauen, auch im Fußball, und auch da gibt es eben blöde Sprüche und etc. Aber was man auch schon merkt, ist, dass die Frauen selbstverständlicher damit heute umgehen. Mhm. Und das, glaube ich, auch eher eine zeithistorische Geschichte, dass die Frauen lange im Fußball nahezu unbeachtet waren. Keiner hat wirklich, ne, die Frauen waren irgendwie ein Teil des Fußballs, aber wurden nicht beachtet, haben keine Öffentlichkeit bekommen. Das war, glaube ich, schon für die Frauen sehr starker emanzipatorischer Prozess für sie selbst. Das haben sie sich selbst erkämpft. Und heute können sie selbstbewusst auch in der Öffentlichkeit dazu stehen. Und heute gibt es erst quasi die große Öffentlichkeit, die großen WMs, die groß übertragen werden bei den Frauen. Mhm. Aber die Frauen sind jetzt schon so weit. Punkt haben wir bei den Männern verpasst.
Wo siehst du denn eigentlich überhaupt den größten Teil der Angst für schwule Spieler? Sind es die Teamkollegen, ist es der Trainer, die eigenen Fans oder dann doch eher die gegnerischen Fans?
Ja, ich meine, das ist ja auch immer ein sehr individuelles Gefühl, die Angst. Und wenn vor allen Dingen über etwas nicht gesprochen wird, beziehungsweise wenn dann darüber gesprochen wird, dann erleben wir ja im Fußball, gerade im Fußball, dann eher so negative Bemerkungen, blöde Sprüche, und da kann man ja auch jetzt keinen Bereich irgendwie rausnehmen. Das ist halt, ich glaube, dass da schon vor allen Dingen die Kabinenkultur mit zu beiträgt. Ich war selber lange Sportler, ich weiß, wie die Sprüche in der Kabine sind, und wenn dann eben keiner ist, der und da steht und sagt, hey, das war jetzt aber ein blöder Spruch, muss ja nicht sein, also wenn es da keine Person gibt, die da einschreiten, dann entsteht da das Gefühl, dass da eben nicht gelebt werden kann. Und genauso ist halt, wenn natürlich per Social Media die große Öffentlichkeit da auch diskutiert wird. Da, wir erleben es ja, wenn wir die Regenbogenflagge hissen. Mhm. Das ist bei Weitem nicht so, dass dann, wir haben das in der Vergangenheit mit vielen Vereinen gemacht, dass halt bei Weitem nicht so, dass es halt von allen irgendwie als positiv gesehen wird. Und da gibt es halt schon negative Reaktionen, und die tun natürlich weh. Und ich glaube aber, dass halt eher das vor allen Dingen so das Klima im Fußball ist, dass wir da eben hinkommen müssen, dass wir darüber offen sprechen können. Was bedeutet das überhaupt, ne? Was bedeutet das für den Spieler? Warum will ein Spieler auch seinen Mann mit zum Spiel mitbringen können? Warum will ein Spieler auch Urlaubsfotos posten, so wie alle anderen das auch tun mit ihren Frauen beispielsweise? Oder das sind ja halt diese Momente, und ich glaube, diese Kultur müssen wir erst schaffen, und vor allen Dingen brauchen wir da auch die Stimmen aus dem Fußball, dass da auch prominente Kicker sich auch dazu äußern und sagen, hey, das wäre toll, wenn in meinem Team das möglich wäre, jeder würde von mir die Unterstützung bekommen. Dass wir halt merken, eine LGBTI-Personen sind im Sport nicht allein.
Nun gibt es ja die neue Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball. Am 1. Januar 2021 begann dieses Projekt und ist zunächst auf 18 Monate ausgelegt. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es da eine längere Vorgeschichte. Unter anderem unterzeichnete zum Beispiel beim Neujahrsempfang 2011 der Berliner Fußballverband BFV eine Kooperation mit dem Lesben- und Schwulenverband Deutschlands, also LSVD, den sogenannten Soccer Sound. War das ein Vorläufer der aktuellen Stelle, und wie kam es zu der aktuellen Stelle dann?
Ja, das kann man schon so ein bisschen so sehen, dass es so der Vorläufer war. Ja, vor 10 Jahren war das eben kein Thema, und der Berliner Fußballverband hat es halt gesehen, dass es eben doch ein Thema ist, nämlich ganz aktuell im Fußball. Damals sind die ersten Personen an den BFV herangetreten und haben eben Fragestellungen gestellt, nämlich, wo können wir Sport treiben? Wo können wir Fuß trainieren, ohne dass wir diskriminiert werden? Was tut der BFV? Wie reagiert der BFV auf Beleidigungen? Wird es von Schiedsrichtern wahrgenommen? Wird es dann vor Gericht auch verhandelt? Solche Fragestellungen waren das, die der BFV damals hatte. Und er hat dann quasi die Expertise gesucht und hat sie dann quasi beim LSVD gefunden. Und wir haben das jetzt quasi in den letzten 10 Jahren zusammen mit dem Berliner Fußballverband auf den Weg gebracht. Und wir können da, glaube ich, auf einige Meilensteine auch zurückblicken, wie beispielsweise, dass wir auch beim CSD mit vertreten waren, beim lesbischen Stadtfest hier in Berlin und dass sich viele Vereine eben daran beteiligt haben in den letzten Jahren mit Kampagnen. Wir haben einen runden Tisch gemacht, wo wir alle Vereine eingeladen haben, um mit denen in den Dialog zu kommen, mit denen zu sprechen. Verschiedene Kampagnen, wo die Regenbogen, Kapitänsarmbinden getragen worden sind, etc. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir 2019 auch das Spielrecht für trans-, inter- bzw. non-binäre Personen auch auf den Weg bringen konnten. Und da war natürlich Berlin ein gutes Testfeld für und das wollen wir jetzt auch auf der gesamten Bundesebene schaffen. Mhm. Der DFB hat ja 21 Landesverbände und da wollen wir weiterwirken.
Wie sieht die Stelle aus? Ist das wirklich eine Stelle? Bist du das praktisch oder gibt es ein richtiges Team oder wie muss man sich das vorstellen?
Aktuell ist es erstmal so, dass leider nur ich quasi die Stelle ausfülle. Ich kann da auch nur eine Brücke sein. Wir wollen auf jeden Fall die Stelle auch weiter ausbauen und dazu müssen wir aber die Stelle erstmal verstetigen, sodass wir da nachhaltig arbeiten können. Und dann ist auf jeden Fall eines der Ziele, dass wir die Stelle auch viel diverser aufbauen, denn das ist auch eins meiner Themen im Fußball vor allen Dingen, wo die Diversität fehlt und wo auch die Diversität quasi auch vor allen Dingen in der Sichtbarkeit fehlt. Und das wollen wir ja schon erreichen. Und eine Person für dieses gesamte Themenkomplex, für diesen gesamten Themenkomplex reicht ja letztendlich auch nicht aus. Mhm. Und auch da wollen wir natürlich den Fußball weiter unterstützen. Gerade auf den Landesebenen wollen wir gucken, dass jeder Landesverband am Ende des Tages eine Antidiskriminierungsperson zumindest hat, noch besser eine Ansprechperson für LSBTI.
Das ist aber praktisch die Stelle jetzt geschaffen worden ist für den 1. Januar. Was war da der letzte praktisch Stein, der geworfen wurde? War das dann tatsächlich die Ergebnisse aus dieser bisherigen Geschichte oder hat der DFB selber gesagt, jetzt muss es sein? Oder?
Ja, also wir waren selber erstmal überrascht. Wir haben so quasi in der Community vieler Akteuren, die dort mit eingebunden sind, quasi so eine Anlaufstelle schon länger gefordert. Nun ist immer die Frage, wann wird man gehört, wo wird man gehört. Es gab in den letzten Jahren guten Dialog. Ich bin zum Beispiel auch Teil der DFB-Expertinnen-Gruppe, die im Austausch mit dem DFB ist. Und da ist Fritz Keller auf uns Ende letzten Jahres zugekommen und meinte, bin mir gar nicht sicher, ob er vorher mit Thomas Hitzitzberger dazu gesprochen hatte. Jedenfalls kam er auf uns zu und meinte, dass großer Wunsch für ihn wäre, da auch eben aktiv zu werden und nicht nur Symbolpolitik, weil der DFB hat schon auch gemerkt, das ist toll, wenn der DFB die Regenbogenflagge hisst, aber dafür wurde er letztendlich auch kritisiert, weil das von vielen als reine Symbolpolitik gesehen wurde. Und nun muss man sagen, das ist eine Anlaufstelle natürlich mehr als nur Symbolpolitik, gerade wenn der DFB die auch initiiert und dann auch vor allen Dingen finanziert. Und das war ganz wichtig für uns auch, dass die Stelle auch finanziert ist, sodass wir auch wirklich konkret arbeiten und handeln können. Das war so das Ziel und ja, der DFB ist letztendlich auf uns zugekommen und ja, darüber freuen wir uns auf jeden Fall.
Wie kann ich mir die neue Stelle an sich vorstellen? Gibt es da ein Büro beim DFB? Läuft es über den LSVD oder reist du umher, um Sichtbarkeit zu zeigen?
Also die Stelle ist in Berlin hier. Ich bin hier im LSVD-Büro von der Pressestelle. Mhm. Und genau, da können jetzt Personen quasi auf uns zukommen, auch uns direkt erreichen. Wir bauen auch jetzt gerade noch eine Homepage auf und erste Flyer-Materialien, so dass man uns auch findet. Und na klar, ich werde auch auf viel unterwegs sein, insofern es Corona später erlauben wird. Und da auch aktiv in den Austausch gehen mit den Landesverbänden, mit den Vereinen und ja auch Personen, die quasi jetzt schon auf uns zukommen.
Und hast du eigentlich schon erste Rückmeldungen? Jetzt gibt es euch ja knapp 4 Wochen, noch nicht mal ganz. Hast du schon Rückmeldungen vom DFB oder auch von Spielern oder Ähnlichen bekommen, wie sie die Stelle finden?
Die Reaktionen sind sehr vielfältig und schon jetzt quasi erreichen mich sehr viele Anfragen. Das Netzwerk bestand und besteht ja auch schon eine ganze Weile. Und schon allein aus den Netzwerken gibt es jetzt schon erste Anfragen, auch wie quasi die Stelle genutzt werden kann, wie auch unterstützt werden kann. Genauso interessiert natürlich, wie jetzt die nächsten Pläne sind. Und ich freue mich natürlich, dass auch die Stelle jetzt solch große Aufmerksamkeit bekommt. Und daran werden wir auch weiter arbeiten, dass die Stelle letztendlich auch weiter bekannt wird. Und wichtig ist natürlich auch, dass die Leute erreichen in den Landesverbänden, auch in den Vereinen direkt und dass auch LSBTI-Personen im Fußball natürlich uns auch erkennen.
Wenn ich an Diskriminierung im Fußball denke, dann gibt es ja nicht nur praktisch jetzt schwule, lesbische Spieler, Spielerinnen, sondern zum Beispiel auch Fußballspieler mit zum Beispiel anderer Hautfarbe. Gibt es da auch Zusammenarbeiten mit anderen Gruppen, die diskriminiert werden und kann man aus denen Erfahrungen vielleicht auch lernen?
Schön, dass du das ansprichst, genau. Ja, am Ende von den 18 Monaten wünschen wir uns, dass daraus eine grundsätzliche Antidiskriminierungsstelle entsteht. Denn es ist wichtig, dass wir da zusammenarbeiten. Es gibt kein Ranking von Diskriminierung. Vor allen Dingen gibt es so viele Schnittmengen und wie ich es vorhin auch schon erwähnt hatte, fehlt vor allen Dingen die Diversität im oberen Bereich. Also ich will mal sagen, an der Basis, auf dem Fußballfeld, da haben wir so viel Diversität, da sind so viele Menschen unterschiedlichster Couleur aktiv. Aber wenn ich schon gucke, allein wer wird Trainer, Trainerin? Ich glaube, in der Frauenbundesliga, es gibt gerade eine Frau aktuell als Trainerin beispielsweise. Wenn ich gucke, wie viele Trainer oder auch Schiedsrichter gibt es mit Migrationshintergrund, schwarze Schiedsrichter. Also ich habe letztens die Frage gestellt, ob jemand einen schwarzen Schiedsrichter kennt. Ja, genau. Also da ist uns wichtig, auch da eben auch auf andere Personengruppen eben aufmerksam zu machen. Und auch da gibt es ein breites Netzwerk, wie beispielsweise Kick-In, das Netzwerk für Inklusion im Fußball. Und das ist uns extrem wichtig, genau. Genauso, deswegen wollen wir zum Beispiel auch eine Expertengruppe, also einen Fachkreis mit der Anlaufstelle schaffen, wo wir auch die Diversität abbilden und unterschiedlichste Personen mit an den in den Dialog mit einbeziehen können, sodass wir auch verschiedene Blickwinkel mit in unsere Arbeit bekommen.
Wenn jetzt zum Beispiel konkret ein Profispieler zum Beispiel zu merken würde, dass er Schwules Unterstützung braucht, wärt ihr da praktisch auch der Ansprechpartner und wie könntet ihr so einer Person helfen? Könnt ihr sowas dann begleiten, wenn er jetzt zum Beispiel sagen wollte, er wollte sich outen?
Genau. Also das ist halt so unser erstes Ziel erstmal auf jeden Fall, dass wir für LSBTI sichtbar sind und ansprechbar sind und eben auch nicht nur für den Profibereich. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn auch im Profibereich da Spieler ermutigt sind, aber auch Spielerinnen auf uns zuzukommen, wenn sie unsicher sind und wir da erstmal ins Gespräch gehen können. Und ich denke, dass wir eben da schon eben unterstützen können, dass wir die Personen begleiten können und in der Situation auch unterstützen können. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal eine Vertrauensbasis zu schaffen, keinen Druck aufzubauen und dann eben beraten zu gucken, wo gibt es ein Umfeld, wo gibt es Unterstützung, wie reagiert vor allen Dingen das nähere Umfeld auch darauf. Und aber genau, Schritt für Schritt zu gucken und was vor allen Dingen der Personen gut tut. Ich denke, das Entscheidende dabei.
Ich hatte ja vorhin das Zitat von Rolf Töpperwien genannt, der von arrangierten Spielerehen sprach. Natürlich können wir jetzt hier keine, nicht konkret werden, aber sind solche Modelle dir bekannt und kannst du es nachvollziehen, dass sowas gemacht wird?
Ja, ich finde es immer schwierig, sich an solchen Debatten zu beteiligen. Sicherlich gab es solche Geschichten schon aus anderen Sportarten, im Rugby. Gareth Thomas ist ein Beispiel. Letztendlich beschreibt es auch natürlich die Problematik überhaupt, also einmal auch eine Sensationslust, wenn darüber gesprochen wird im Dschungelcamp, dann gibt es dieses öffentliche Interesse daran. Ob das jetzt berechtigt ist, weiß ich nicht. Letztendlich muss das jeder Spieler natürlich auch selbst entscheiden, wie viel er auch von seinem Privatleben quasi nach außen trägt. Aber was natürlich solche Beispiele natürlich auch zeigen, sind natürlich auch die Nöte und Ängste, die da natürlich auch für die Spieler verbunden sind. Und ich glaube, darüber sollten wir vor allen Dingen sprechen.
Nun ist es ja eine Sache, ob ein Mann schwul ist oder eine Frau lesbisch. Es gibt aber auch Spielerinnen und Spieler, die ursprünglich im Körper eines anderen Geschlechts geboren wurden und eine Geschlechtsangleichung erreicht haben. Zum Beispiel könnte ein zuvor kräftiger Mann nun eine Frau und dennoch Profispielerin oder Profispieler sein. Ich las zum Beispiel von der ersten Trans-Fußballerin in der argentinischen Profiliga, Mara Gomez. Kannst du dir das auch in der Bundesliga vorstellen? Und gibt es gegebenenfalls in diesem Bereich noch ganz andere Probleme über die Akzeptanz hinaus?
Boah, das ist auf jeden Fall ein Thema, an dem wir aktuell sehr stark dran sind, weil wir vor allen Dingen zum Ziel haben, dass alle auch am Sport, auch am Leistungssport teilnehmen können. Und dafür müssen wir gerade im Amateurbereich jetzt erstmal die Voraussetzungen dafür schaffen. Wir sind leider noch im Sport, befinden wir uns weitestgehend im binären Bereich. Und gerade im Fußball stellt es noch vor einige Herausforderungen und Fragestellungen. Und da bin ich froh, dass wir in Berlin jetzt auch schon die Erfahrung machen konnten, eben mit dem Berliner Fußballverband, wo wir es geschafft haben, 2019 beim Verbandstag einen Antrag zusammen mit dem Verband zu stellen, wo wir das Spielrecht für transinter non-binäre Personen geregelt haben. Und das sollte auf jeden Fall Ziel sein, in allen Bereichen, also in allen Amateur-Landesverbänden. Denn aktuell ist es für eine Person, die aus Berlin nach beispielsweise Brandenburg wechselt, nicht möglich, dort im Spielbetrieb auch teilzunehmen. Wobei es in Berlin halt schon möglich wäre. Und was wir auf Ebene des DFBs da auch noch schaffen müssen, ist eben, da gibt es bisher auch beim Spielerpass nur die Möglichkeit von männlich-weiblich, also als Geschlecht Option zu wählen. Und das dritte Geschlecht ist dann noch komplett ausgeklammert. Und ja, da müssen wir auch noch ganz viel tun und auch ganz viel offen, also auch noch sehr an der Offenheit arbeiten. Im Profibereich beispielsweise diskutieren wir jetzt vor allen Dingen im ZuschauerInnenbereich darüber. Beispielsweise Einlasssituationen, die eben diskriminierungsfrei auch zu gestalten, dass man sich auch aussuchen kann, ob man zu einem Mann oder zu einer Frau geht beim Security-Check. Und genauso haben wir jetzt beim DFB erreichen können, dass bei den Spielen der Nationalmannschaft der Herren All-Gender-Toiletten angeboten werden. Und das sind so die ersten Schritte, die wir da quasi gehen.
Gleich spreche ich noch mit einem Vertreter des Queer Football Fanclubs, einem Netzwerk europäischer schwul-lesbischer Fußball-Fanclubs. Wie wichtig sind solche Fanclubs und Initiativen auch für deine Arbeit? Gibt es hier eine enge Zusammenarbeit und können queere Fanclubs die Akzeptanz bei anderen Fans vergrößern?
Die schwul-lesbischen Fanclubs sind enorm wichtig und ich will das auch wirklich nochmal unterstreichen, denn die schwul-lesbischen Fanclubs haben vor, also ich glaube, die gibt es jetzt auch schon seit 2006, 2007. Und sie waren die ersten Fans, die das überhaupt als Thema in die Stadien wirklich sichtbar reingetragen haben, die die Regenbogenflaggen in die Stadien gebracht haben, die ansprechbar geworden sind für Personen, für andere Schwule, Lesben, Bi, Trans in den Vereinen, wo sie auch gezeigt haben, hey, Fußballfans können auch schwul sein, können lesbisch sein, können divers, vielfältig sein. Und haben dann auch eben aktiv die Zusammenarbeit mit den Vereinen gesucht. Und ich glaube, das ist ein riesen Mehrwert. Und ja, ich freue mich, wenn dort QFF weiter aktiv ist und wir da auch eben weiter in unseren Netzwerken aktiv werden können.
Zum Abschluss noch eine ganz banale Frage. Ich bin ja zum Beispiel jetzt schwul, aber Fußballfan. Wenn ich mit vielen anderen Schwulen rede, zeigen die wenigsten da Interesse am Profifußball. Ist bei schwulen Fußball eigentlich generell nicht so angesagt oder hast du da ganz andere Erfahrungen gemacht und könnte eure Arbeit auch die Akzeptanz seitens der LGBT-Szene für die Bundesligen vergrößern?
ich weiß nicht. Ne? hört man öfter. Ich habe ganz viele, eben gerade die meisten habe ich über den Fußball tatsächlich kennengelernt und das hat eben auch was damit zu tun, dass eben Initiativen wie die schwul-lesbischen Fanclubs gibt. Ich denke aber auch, dass es natürlich aus der Geschichte heraus auch so ein bisschen kommt, dass der Fußball jetzt auch nicht unbedingt ein Land für LSBTI in der Vergangenheit war und vielleicht deswegen jetzt auch nicht unbedingt die Sportart ist. Aber ich hoffe natürlich, dass eben nicht so ist und dass nur jetzt Klischees sind. Und aber ich kann das jetzt auch nicht eruieren. Ja. genau.
Ja, Christian, danke, dass du dir heute Abend für uns Zeit genommen hast. Du musst ja gleich noch zu einem weiteren Termin. Daher freue ich mich, dass es trotzdem geklappt hat. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch viel Erfolg bei der neuen Stelle für deine Arbeit und heute Abend natürlich einen erfolgreichen Abend.
Ganz lieben Dank und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Sendung.
Dankeschön. Das war Christian Rudolph, der LGBT-Beauftragte des Deutschen Fußballbundes und Bundesvorstand des LSVD.
Hallo, hier ist der Ralf Morgenstern. Ich bin Schauspieler, Sänger und Moderator und ihr seid bei der Schwulen Welle Freiburg.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.